Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu einer Klassenrevue. Das Impulse-Festival in Köln zeigt aufrüttelnde Produktion der freien Theaterszene und problematisiert unter anderem den Begriff Mittelschicht. Außerdem willkommen zu einer Portion Aufmerksamkeit für den Osten. Wem das jetzt schräg vorkommt, das Kunstfestival in Bitterfeld-Wolfen heißt explizit Osten und will gegenseitiges Interesse wecken. Wir besprechen hier die neue Oper von Georg Friedrich Haas, Liebesgesang. Sie kommt mit nur 2 Solostimmen aus und wir bilanzieren das Nachhaltigkeitsfilmfestival in Potsdam, Green Visions. Und wir würdigen im Verlauf der Sendung die gestern im Alter von 92 Jahren in der Schweiz gestorbene deutsche Filmschauspielerin Ruth Maria Kubitschek. Die Impulse, sie sind das größte deutsche Theaterfestival der freien Szene und finden abwechselnd in den Städten Köln, Düsseldorf und oder Mülheim an der Ruhr statt. Dieses Jahr spielt das Hauptprogramm, der Showcase, in Köln und zeigt 9 herausragende und herausfordernde Schauspielproduktionen mit gesellschaftlich relevanten Themen. Eine Jury hat sie für den scheidenden Festivalleiter Heiko Pfost aus insgesamt 300 Stücken ausgewählt. Cool sein, Klassenunterschiede empfinden, Wut haben, sind einige der ausgesandten Impulse. Dorothea Markus hat Eindrücke von der Eröffnung.
Hast du eigentlich das Öl mal gewechselt?
Hä?
Ja, das Öl von der Fritteuse.
Schade, dass Pommesgeruch nicht über den Bildschirm geht. Live zur Eröffnung des Impulse-Theaterfestivals geschaltet ist das Stadtprojekt im 70 Kilometer entfernten Mülheim an der Ruhr. Dort ist vor dem Ringlokschuppen eine Schwimmbadattrappe aufgebaut. Schwimm City der Wiener Performancegruppe Conte Potuto. Hier soll über das Freibad als Schmelztiegel der Gesellschaft nachgedacht werden, das als Institution immer mehr verschwindet. Tapfer frittieren die Performerinnen von Tiger's Kitchen dagegen an, covern täglich einen Schlager, betreiben dazu das Pommesradio.
Wir zogen unsere Bahn bis nach Mitternacht, wir haben das früher echt gern gemacht, doch heute geht das nicht. Gegenüber ist ein Pommesstand, die Mayo tropfte bis zum Beckenrand. Heut brennt da nicht mal Licht.
Wer geht ins Freibad? Was herrschen dort für Codes? Und was passiert mit einer Gesellschaft, in der solche Orte verschwinden? Lust macht das auf jeden Fall, sein Handtuch vor Ort auszulegen. In Köln kümmert sich das Festival derweil um Klassenfragen.
So, liebes Publikum, wir kommen zur finalen, alles entscheidenden Frage. Wer kennt das? So Geldsorgen von spät bis früh. Herzlich willkommen zur großen Klassenrevue.
Im Stile der Agitprop-Arbeiterkunst nimmt sich Indie-Popstar Christiane Rösinger die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft vor, mit einer bitteren und schmissigen Klassenrevue. Auf blutroter Bühne führt charmant Moderator Minduk Pham durch den Abend. Um Privilegien zu checken, stellen sich die Performer an einer Linie auf. Hatten sie zu Hause Musikunterricht, Bücher, Urlaube? Solche Bürgerkinder müssen nach hinten in die Band, nur die Unterschichtsnachkommen bleiben vorne. Kalauerhaft reimend besingen sie den deutschen Normalzustand Mittelschicht.
Auch die Armutsschicht zählt sich zur Mittelschicht und zur Oberschicht will keiner gehören. Drum sind wir alle Mittelschicht, um den sozialen Frieden nicht zu stören.
Auf der Bühne steht eine soziale Doppelleiter aus Metall. Oben thront der Moderator und hindert die anderen mit schweren Geräten daran, sie zu besteigen. Denn der Aufstieg durch Leistung ist eine Lüge in einem Land, in dem Ungleichheit exponentiell wächst. Das legt seine Finger launig auf Missstände, wirkt aber stellenweise wie ein Kindergeburtstag.
This installation that raises questions about empathy.
Thank you, that sounds really amazing.
Der Abend Spafrika von Julian Hetzel und Ntando Chele beginnt wie ein Theater-Nachgespräch. Moderator und Regisseur Julian Hetzel plaudern über den ersten Empathie-Drink der Welt. Ein Win-Win-Projekt. Westliche Wohlstandsbürger spenden Tränen aus Mitleid. Aus Subsahara wird dafür Trinkwasser nach Europa importiert. Natürlich nur, um auf dessen verbrecherische Kapitalisierung durch Großunternehmen hinzuweisen.
Cheers. I taste pure empathy for Qatar.
Doch was sich anhört wie ein zweifelhaftes NGO-Projekt von typischen White Saviors, weißen Rettern, ist Fake. Gruselig ist es, wie sich der Bühnen-Julien Hetzel langsam seine täuschend echte Maske abzieht und sich in die südafrikanische Performerin Nathando Tshele verwandelt. Sie konfrontiert uns mit ihrer Wut und mit unserem White Gaze, dem weißen Blick auf sie als schwarze Person, voller Stereotype und Ängste. In einer extremen, wütenden Performance unterläuft sie alle Zuschauererwartungen, spricht über Rohstoffausbeutung, Kolonialismus, verwandelt sich mal selbst in ein Monster, dann wieder in den ermordeten George Floyd, dann in eine stolze Rapperin, während eine Blutspur über die schwarz-weiße Leinwand läuft. Sie ist unser schlechtes Gewissen, wühlt auf, bestürzt, macht ärgerlich. Eine komplexe, konzentrierte Rassismuskritik, die auf vielen Ebenen wortwörtlich angreift. Und auch wenn man sich vielleicht andere Formen der Auseinandersetzung wünschen würde als die pure Wut dieses Abends, fährt er tief in die Eingeweide. Das Impulse Theaterfestival startet relevant und herausfordernd,
findet unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus. Zum nächsten Festival, es heißt Osten, in Großbuchstaben und findet bis zur Monatsmitte in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt statt. Osten soll ein Festival für Kunst und gegenseitiges Interesse sein. 100 zumeist angereiste Künstler und Künstlerinnen wollen mit den Bitterfeldern und Wolfenern ins Gespräch kommen. Nicht nur darüber, dass dort der erste Farbfilm produziert wurde oder Bitterfeld in Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik als die schmutzigste Stadt Europas galt, mit dem vergifteten Silbersee oder der Straße hin zu den Chemiewerken, die im Volksmund Allee der tausend Düfte hieß. Unser Kulturkorrespondent Wladimir Balzer ist jetzt im Festivalzentrum. Herr Balzer, ist das ein besonderer Ostort, an dem Sie da gerade sind?
Ja, in der Hinsicht, dass es hier die Feuerwache ist am Rande des Chemieparks von Wolfen, den es immer noch gibt, der natürlich völlig anders aussieht als damals zu DDR-Zeiten. Heute ein sehr moderner Ort mit insgesamt 300 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, natürlich mit einem chemischen Hintergrund, aber auch zum Beispiel eine große Aspirinproduktion ist hier die größte Aspirinproduktion Europas. 12.000 Beschäftigte arbeiten hier inzwischen. Es gibt auch eine Lithiumproduktion, Startups. Also diese Region hat natürlich immer noch große wirtschaftliche Schwierigkeiten und Abwanderung. Das ist das, was wichtig und zentral ist auch für dieses Festival. Jeder Zweite hat seit 1990 hier diesen Ort verlassen. Aber es gibt eben auch viel Hoffnung, es gibt Entwicklungen, es gibt Brüche und Herausforderungen. Ich bin hier in der alten Feuerwache, vielleicht hört man das ein bisschen im Hintergrund, hier ist wirklich viel los. Etwa so 200, 250 Menschen, Familien, junge Menschen verschiedenen Alters, wirklich Leute von vor Ort. Man merkt, das sind nicht irgendwie Zugereiste aus Berlin oder aus Leipzig. Das ist ja ungefähr in der Mitte hier dieser Ort, sondern wirklich Menschen aus der Region, die sich das anschauen, die interessiert sind an diesen Themen hier in diesem Festivalzentrum Osten mit Großbuchstaben, Sie haben es schon erwähnt. Also auch ein sehr selbstbewusstes Festival.
Herr Balzer, was interessiert denn nun die Festivalmacher mehr, die Brüche oder die Gerüche?
Also die Gerüche auch. Ich habe tatsächlich hier neben mir, ich komme gerade aus einem kleinen Workshop über die Gerüche der Zukunft für Wolfen, weil früher, Sie haben es schon kurz erwähnt, waren natürlich hier vor allem die giftigen, die unangenehmen, die wirklich heftigen Gerüche, die diese Region geprägt haben. Und jetzt gab es zum Beispiel einen Workshop mit Menschen aus Wolfen, die hier gefragt worden sind, wie sie möchten, dass die Stadt in der Zukunft vielleicht eher riecht. Die haben Thymian mitgebracht, sie haben Holunder mitgebracht, sie haben auch altes Moos mitgebracht, aber haben sich eben auch drin erinnert, wie dieser Ort früher roch. Eines von vielen hochinteressanten Projekten, die wirklich die Menschen hier vor Ort einladen. Das ist kein abstraktes Kunstfestival, was irgendwie als UFO hier landet und wieder geht, sondern wirklich versucht, die Menschen mit einzubinden. Draußen ist ein improvisierter Pool gebaut, eine Rutsche, eine Wasserrutsche tatsächlich, die von der zweiten Etage diese Feuerwache nach unten führt. Die sind viele Kinder, die auch Spaß daran haben. Es gibt Choreografien mit alteingesessenen Bewohnern von Wolfen, etwa eine Choreografie mit dem Titel Handarbeit, wo es eben genau darum geht, dass hier viel mit den Händen gemacht wurde, viel praktisch gemacht wurde, viel mit dem Körper auch gearbeitet werden musste und eben auch Perspektiven nach vorn immer wieder auch, die da erzählt werden. Kunst und gegenseitiges Interesse ist ja dieses Motto hier. Es gibt Wahlkampfworkshops, wie baue ich einen guten Wahlkampf auf in einem politisch so schwierigen Umfeld hier. Wir wissen, dass populistische Kräfte sind sehr stark. Oder es gibt ein Baggerballett, wo drei Mütter sozusagen vom Studio Urbanistan, das ist der Name dieses Künstlerkollektivs, dort aktiv sind und zeigen auch die Rolle von Frauen. Diese Filmfabrik hier in Wolfen wurde vor allem von Frauen betrieben. Hier waren die allermeisten Arbeiterinnen, das waren Frauen. Deswegen ist ja ein ganz bestimmter Schlag von Frauen hier auch groß geworden, mit einem starken Selbstbewusstsein, auch einem feministischen Bewusstsein. Das spielt hier auch eine Rolle, das will man versuchen aufzugreifen. Auch eine internationale Brücke soll gebaut werden in die Ukraine, wo es auch eine Filmfabrik gab, in die USA, wo Kodak produziert wurde. Tobias Zelloni zum Beispiel, der Künstler, beschäftigt sich mit diesen Themen. Studierende von Kunsthochschulen sind hier, um wiederum die Faserproduktion aufzugreifen, die es zu DDR-Zeiten gab. Und vielleicht auch Zukunftsvisionen zu entwickeln über Textilien der Zukunft, nachhaltiges Arbeiten. Also es ist so ein künstlerisches Arbeitsfestival, so würde ich das nennen.
Und welche Farben dominieren denn nun, wenn wir den Farbfilm jetzt noch mal streifen können? Ist es das Grau-Braun in der Erinnerung oder ist es da quietschbunt jetzt?
Es ist quietschbunt. Es ist tatsächlich quietschbunt. Es ist auch eine sehr entspannte Art, sich zu erinnern an die DDR-Zeit. Man merkt auch, es ist Geschichte. Es ist wirklich über 30 Jahre her, dass die Natur hier so systematisch zerstört worden ist, wie es eben zu DDR-Zeiten war. Man erinnert sich daran, aber es ist nicht mehr diese Last, die es vielleicht in den 90er Jahren noch war, mit den immensen Umbrüchen, mit Tausenden von Menschen ihre Arbeit verloren. Jetzt kommt die nächste Generation, versucht unter auch immer noch schwierigen Bedingungen hier das Beste draus zu machen, hier eine Perspektive zu schaffen. Es geht sehr langsam voran. Wir sehen das hier. Viel Leerstand, kaum Hotels, kaum wirklich Infrastruktur für Außenstehende. Es ist noch ganz viel zu tun, aber dieses Festival ist wirklich so ein ja fast schon positives Signal. Da geht es nicht gar nicht mal um künstlerisch anspruchsvolle Arbeiten. Es ist weniger die künstlerische Ästhetik, die eine Rolle spielt, sondern es ist wirklich, ja, wenn man so will, ein Ort, wo es um Themen geht, um soziale Perspektiven, ja, fast im Grunde genommen ein Sozialprojekt. Im Hintergrund kommt hier schon der Feuermelder. Es ist viel los, Sie hören es.
Danke, live vom Festival Osten in Bitterfeld-Wolfen, Wladimir Balzer. Zur neuesten Oper des österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas. Er hat schon den ohne Punkt und Komma geschriebenen Roman übers Geborenwerden und Sterben Morgen und Abend des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse vertont und mehrere Libretti des österreichischen Dramatikers Händel Klaus. Bluthaus, Thomas und Koma waren in Schwetzing zu erleben. Im schweizerischen Bern war nun Uraufführung der jüngsten Kollaboration der beiden. Liebesgesang. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war im Stadttheater auf der Zusatztribüne im Bühnenhintergrund. Ich habe ihn kurz vor der Sendung erstmal zum Inhalt gefragt. Liebesgesang ist eine Auseinandersetzung zwischen einer Sie und einem Er. Was haben die sich mitzuteilen?
Die versuchen, sich etwas mitzuteilen, und zwar immer wieder über den ganzen Abend hinweg, der doch 90 Minuten dauert. Und ich erwähne diese Zeit deswegen, weil es wirklich nur die beiden Stimmen gibt. Kein Orchester, kein Chor, keine Elektronik, nichts weiter. Ganz pur diese beiden Stimmen. Beide haben große Verletzungen. Die haben eigentlich mit sich und ihrer eigenen Welt zu tun, aber auch miteinander. Also er hat auf jeden Fall eine Psychose. Ihm geht's sehr, sehr schlecht. Und sie wiederum hat auch eine Reihe von Traumata, die sie versucht, ja eigentlich im Laufe des Stücks, wenn man so möchte, zu bewältigen. Zum Beispiel gibt es eine Krebserkrankung, weswegen sie kein Kind bekommen konnte. Und das Ganze wird jetzt auf eine sehr, sehr harte, aber auch poetische Weise verhandelt. Händel Klaus ist ja bekannt dafür, dass er öfters einfach auch Textfelder liefert mit vielen Wiederholungen, mit Sätzen, mit Satzfetzen, die sich wiederholen. Und die Figuren fallen einander oder in dem Fall singen einander auch gerne mal wieder ins Wort und in den Satz. Und das ist an diesem Abend auch so.
Und aus diesem hastig Gesprochenen wird dann dennoch manchmal Klang?
Ja, also aus der Sprache, aus dem Hektischen wird dann plötzlich wirklich auch an seltenen Stellen, vor allen Dingen gegen Ende hin, dann ein wirklicher Liebesgesang. Und der klingt so.
Haben Sie sich eigentlich auch mal die Partitur ausbreiten lassen? Das klang sehr nach freien Melismen. Ist das alles streng notiert von Haas?
Ja, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und nicht nur Möglichkeiten, sondern sogar den Zwang gleichsam, nicht zu improvisieren, aber zum Beispiel zu transponieren und an bestimmten Stellen sich eben eine Freiheit zu nehmen. Das ist so in der Partitur notiert, wobei schon der Kern, sprich die großen Herausforderungen vokaler Art, die sind schon festgelegt. Das ist vor allen Dingen bei Robin Adams extrem stark und extrem schwierig zu singen. Der muss also wirklich von der absoluten Tiefe bis hin ins Falsett springen und wieder zurück. Es ist da sehr, sehr viel oft in einer einzigen Phrase schon notiert, was er bewältigen muss. Und Claude Eichenberger, die eben sie singt, hat dann ein bisschen eher so die Operngeste, die große. Beide, muss ich sagen, haben diese technischen Herausforderungen wirklich aus meiner Sicht bravourös bewältigt. Claudia Chan steht im Programmheft als musikalische Leiterin. Das bedeutet, sie hat eigentlich diese sehr komplexe Einstudierung übernommen.
Aber kein direktes Dirigat bleibt die Leistung des Regisseurs. Das ist Bayreuth-Liebling Tobias Kratzer, Tannhäuser, demnächst Intendant der Hamburger Staatsoper. Was ist ihm in Bern eingefallen für dieses Zwei-Personen-Stück?
Wir sitzen um den Spielort eigentlich herum, ich auf einer Tribüne. Im Orchestergraben wird gespielt, wie so ein weißes Bassin sieht das aus. Und dort ist nun ein ganz extrem genau choreografiertes Spiel mit kleinsten Gesten in jedem Moment wirklich auf den Punkt. Ein Psychodrama inszeniert mit ein paar Videos noch, die vor allen Dingen Vögel etwa zeigen, die das so ein bisschen erweitern. Aber es bleibt bei einem super intensiven Kammerspiel, das wir an diesem Abend erleben und das wirklich unter die Haut und an die Nieren geht.
Dem Komponisten scheint es aber nicht gefallen zu haben. Es gab Protest danach.
Ja, von seiner Frau genauer gesagt, die ist schon seit längerem, ich sag's mal ganz offen, ein bisschen verhaltensauffällig. Sie hat sich in einem Facebook-Post gegen diese Produktion gewandt, gegen die Umsetzung. Das würde alles gegen die Leistung und das, was ihr Mann möchte, verstoßen, hat alle direkt angegriffen und dann ein Bild gepostet, dass sie jetzt ein Heilungsritual im Hotel mit ihrem Mann, der also in Tränen ausgebrochen sei, vollführt. Haas hat sich kurz verbeugt, hat nicht sehr viel Applaus bekommen und ist dann direkt grußlos verschwunden, hat niemanden also von der Produktion beglückwünscht. Kleiner Punkt am Rande, ich saß ein paar Tische von ihm entfernt, er hat sehr munter in einer Bar gesessen anschließend. Also dieses Ritual muss es offenbar später gegeben haben. Das ist inzwischen eine merkwürdige, auch toxische Angelegenheit, wie die beiden sich verhalten gegenüber der Öffentlichkeit, wie kommuniziert wird. Und ich finde das wirklich einen Faustschlag auch gegen ein Haus wie Bern und gegen ein künstlerisches Team, so zu reagieren.
Sagt Jörn Florian Fuchs nach der Uraufführung des Kammerspiels Liebesgesang von Georg Friedrich Haas nach einem Libretto von Händel Klaus am Stadttheater Bern. Und jetzt zur im Alter von 92 Jahren in der Schweiz verstorbenen deutschen Filmschauspielerin Ruth Maria Kubitschek. Geboren 1931 in der Tschechischen Republik, ausgebildet in der Deutschen Demokratischen Republik, blieb sie 1959 nach einem Theaterengagement im Westen und wurde hier vor allem zum Fernsehstar. In der deutschen TV-Serie Das Erbe der Guldenburgs oder auch in Kill Royale und Monaco Franze von Helmut Dietl. Hier hören wir sie noch einmal, Ruth Maria Kubitschek, wie sie Helmut Fischer in Monaco Franze Hinweise gibt, wie er sich zu positionieren hat, während sie ihn als seinen Spatzel malt.
Weiter nach vorne lehnen. Weiter. Ja, so. Rechten Arm in die rechte Hüfte. Linkes Bein übers rechte Bein. Linken Ellenbogen auf den linken Oberschenkel. Lockerer Franz, lässiger.
Ja, lässiger, lässiger. Du tust ein Leichtspatzel.
Und schau nicht so verkrampft, Franz, lächle ein bisschen. So, und jetzt nicht mehr bewegen.
Sie hat ja eine große Souveränität ausgestrahlt und zugleich eine Wärme. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland, jetzt live in der Leitung. Ist das Ihr Ton, das Erste, an das Sie bei Ruth Maria Kubitschek denken?
Ja, das war eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Sie ist sicherlich eine Frau gewesen, die in ihren Rollen zumindest die Männer kommandiert hat, sich von den Männern jedenfalls nicht hat kommandieren lassen. Und natürlich denken wir einmal an diese Helmut-Dietl-Rollen und dann an das Erbe der Guldenburgs. Das wäre schon für mich auch, sind diese drei wichtigen Sachen, mit denen sie wirklich Fernsehgeschichte geschrieben hat in den 70er und 80er Jahren. Wobei es ein bisschen schade immer gewesen ist, wenn man sich so umschaut in den letzten Jahren, wenn es Artikel zu ihrem Geburtstag gab, zu den runden Geburtstagen, dann hieß es immer Spatzel, das ewige Spatzel. Also diese Rolle Monaco-Franze, die ist dann irgendwie die, an die man am meisten denkt. Und da wird sie ja dann auch gleich mit diesem Wort so ein bisschen verniedlicht. Für mich persönlich waren tatsächlich die beiden anderen und hier insbesondere die Rolle in Kir Royal die noch interessanteren Rollen für die Kubitschek. Sie hat in Kir Royal ja die Verlegerin gespielt. Jeder weiß, dass das Anneliese Friedmann von der AZ war, die da Abendzeitung, Münchner Abendzeitung, die da gemeint war. Und das war einfach ganz hervorragend. Das war auch das Porträt, wenn man so will, ein sehr genaues Porträt einer ganzen Verlegergeneration der Bundesrepublik.
Wie kommt man zu so einem Namen, dass man einfach sagt, die Kubitschek? Wo hat sie da diesen Erfolg eingeheimst?
Naja, sie ist schon früher, als man denkt. Sie haben ja erzählt, die hat mit dem Theater angefangen, dann auch, als sie in die DDR nicht zurückgekehrt, sie im Westentheater gespielt. Gleichzeitig hat sie ja schon damals in der DDR in DEFA-Filmen mitgespielt. Die kennt man bei uns immer noch zu wenig. So manche sind dann zumindest ab und zu mal zu sehen. Und dann hat sie natürlich sehr früh Fernsehgeschichte geschrieben, auch schon mit Sachen vor den Titelstücken. Es gibt diese sogenannten Straßenfeger damals in den 60er Jahren, Durbridge-Krimis. Und da gibt es vor allem eine Rolle, wo sie die Titelrolle der Melissa spielt, ein Dreiteiler. Und danach war sie ein A-Star für das deutsche Fernsehen. Und man kann das gar nicht unterschätzen, weil natürlich viel, viel mehr Menschen, die im Fernsehen auftreten, die werden von viel, viel mehr Leuten gekannt als Menschen, die im Kinofilmen, seien sie auch noch so gut mitspielen.
Mit Frau Eller war 2013 Schluss. Ein Wort noch, Herr Suchsland, zu Ihren letzten Lebensjahren?
Naja, sie hat selbstbestimmt aufgehört, Fernsehen zu machen. Sicherlich auch, weil sie meinte, das ist jetzt irgendwie vorbei. Und man kann schon ein bisschen sagen, dass mit ihr natürlich auch eine Epoche des Fernsehens verbunden war, die auch vor 10 Jahren schon zu Ende gegangen ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, auch wenn es die Guldenburgs gab, die beiden anderen Helmut-Dietl-Sachen, die waren sehr stark mit dem Ort München verbunden. Und man muss für sie schon sagen, dass sie sehr klug und geistig unabhängig und lässig wirkte. Und dass das halt auch im Alter eine Lässigkeit war, die, glaube ich, nur in dieser Stadt München möglich war und in einer bestimmten Epoche, als München sowas wie die heimliche Hauptstadt der Bundesrepublik war. In den letzten Jahren ist sie weggezogen aus Deutschland in die Schweiz, zuletzt in Ascona und einfach, glaube ich, weil sie lieber in der Wärme leben wollte, nicht die Gründe, aus denen andere manchmal dahinziehen. Und sie hat Bücher geschrieben. Sie hat sich sehr selbstbewusst auch wieder ein bisschen ironisch auch mit Esoterik beschäftigt und über diese Erfahrungen Trolle und Geister und Elfen im Garten Bücher geschrieben.
Rüdiger Suchsland über die gestern gestorbene Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek. Sie wurde 92 Jahre alt. Nach Potsdam, wo gerade die erste Ausgabe des Green Vision Film Festivals über die Bühne gegangen ist, geleitet hat es der ehemalige Berlinale-Chef Dieter Koslik. Im Festival ging es in den vergangenen 4 Tagen um einen verstärkten Umweltbezug im Film und um mehr Klimaschutzbewusstsein. Das geht durch Dokumentarfilme, die den Schulterschluss mit Klimaaktivisten vollziehen, oder auch mit Filmen über Unbekannteres wie den Meeresboden oder die Tiefsee. Wolfgang Martin Harmdorf mit Eindrücken.
Stick together. Am 10. Januar 2023 beginnt die Polizei mit der Räumung von Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Das Dorf war von Klimaaktivisten besetzt worden, um seine Abbaggerung durch den Stromkonzern RWE zu verhindern. In Berlin kleben sich Aktivisten der letzten Generation auf der Straße fest. Sie wollen damit gegen die Untätigkeit der Regierung angesichts der Klimakatastrophe protestieren. In seinem Dokumentarfilm »Bis hierher und wie weiter« erzählt Felix Maria Bühler vom Widerstand und bleibt dabei ganz dicht bei seinen Protagonistinnen und Protagonisten, bei ihren Aktionen und Diskussionen um andere Lebens- oder Wirtschaftskonzepte. Der 30-jährige Regisseur stellt sich auf die Seite der Klimaaktivisten, zeigt aber auch ihre Widersprüche auf. Sein Film solle zum Denken und zum Handeln anregen, sagt Felix Maria Bühler nach der Vorführung in Potsdam.
Also wir hatten jetzt hier ja einen vollen Kinosaal und ich hatte das Gefühl, da war wirklich eine Spannung in der Luft. Da waren unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander getroffen sind. Und das ist eigentlich das Schönste, finde ich, dass die Leute angeregt werden zum Denken und auch zum Sprechen über Sachen, die sie vielleicht gar nicht so besprechen und dann aber irgendwie den Drang haben, doch, jetzt möchte ich darüber reden. Und die Gespräche, die danach stattfinden, da entwickelt sich dann im besten Fall ja was.
In Potsdam ging es um die Klimakrise, Widerstand und mögliche Alternativen. 18 deutsche und internationale Beiträge wurden gezeigt. Spiel- und Dokumentarfilme, TV-Serien, aber auch virtuelle Welten unter dem 3D-Helm. In Filmgesprächen und Diskussionen kamen Filmschaffende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen. Die Welt sei aus der Balance geraten. Nicht nur aus der Klimabalance, sagt Dieter Koslik, der Leiter des Festivals. Er hat 19 Jahre lang den schweren Dampfer Berlinale gesteuert. Jetzt lenkt er zum ersten Mal die grüne Jolle Green Visions Potsdam.
Wir sind ein kleines Festival, also wirklich im Verhältnis zur Berlinale wirklich klein. Aber man muss sagen, mit einem großen Thema. Denn es geht hier um nichts weiter als um die Rettung der Welt.
Und das ebenso dringlich wie unterhaltsam. Es geht in den Filmen um die Bedrohung der Welt und um mögliche Alternativen. Etwa um Seealgenzucht in Kanada gegen den Hunger auf der Welt oder um neue Textilien aus Biomasse. Eine Dokumentation setzt sich mit umweltschädigender Mode und Bekleidungsindustrie auseinander.
Die Industrie ist der größte Verursacher und die Produktionsweise unserer Welt, zum Beispiel in der Mode, dass alle Woche jetzt eine neue Mode kommt und die gleich wieder unrecycelbar in die Tonne getreten wird, das sind alles Industrien, die müssen reguliert werden, meiner Meinung nach vom Gesetzgeber. Und der Konsument sollte einfach sagen, ich kaufe das nicht mehr.
Vor dem Barockgebäude des Potsdamer Filmmuseums qualmt ein Backofen. Frisches Vollkornbrot wird verkauft. Mögliche alternative Produktionsformen wollte das Festival auch außerhalb des Kinos zeigen. Zahlreiche Ernährungs- und Energieprojekte stellten ihre Arbeit vor. Im Kino ging es dann auch um den Zustand der Meere. Mit dabei war auch Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Für die Meeresforscherin vermitteln Filme dem Zuschauer auf den ersten Zugang zum Lebensraum Meer.
Das eine ist, dass wir feststellen, dass viele Menschen gar kein Bild haben von der Tiefsee, vom Ozean und der Rolle der Meere für unser Leben und Überleben. Und die Bilder, die gezeigt werden, die Filme, die kommen natürlich mit dieser Perspektive, wie gelingt Nachhaltigkeit und wo ist das nachhaltige Zusammenleben bedroht.
So erzählt ein französischer Film aus der Perspektive eines Wals von langen Reisen, vom Südpol zum Nordpol, von ihrer ökologischen Unentbehrlichkeit und der konfliktreichen Beziehung der Wale zum Menschen. Eine Dokumentation aus den USA setzt sich mit einer möglichen Ausbeutung des Meeresbodens auseinander, um den immer stärker werdenden Hunger nach seltenen Erden zu befriedigen.
Und beide Filme machen eben das, was Green Visions tun soll. Visionen, Utopien erzeugen, auch schon die Konflikte aufzeigen, aber im Grunde geht es darum, Lösungen zu finden.
Formuliert die Meeresforscherin Antje Boetius. Wolfgang Martin Harmdorf vom Nachhaltigkeitsfilmfestival in Potsdam. Bleiben die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Inzwischen gibt es zahlreiche Reaktionen auf den Tod von Ruth-Maria Kubitschek. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte die Schauspielerin als Star, der seine Rollen mit Herz und Humor gespielt und ein Millionenpublikum jeden Alters begeistert habe. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Kubitschek als eines der prägendsten Gesichter der deutschen Film- und Fernsehlandschaft bezeichnet. Dabei sei es ihr immer wieder auf faszinierende Weise gelungen, ihren Figuren Eleganz, Tiefe und Feinsinn zu verleihen. Heute ist UNESCO-Welterbetag. Die 52 Kultur- und Natur-Welterbestätten in Deutschland haben zahlreiche Veranstaltungen zum Jahresmotto der Welterbestätten Vielfalt entdecken und erleben angeboten. Hinter dem etwas schwammigen Titel steckt die konkrete Absicht, die internationale Vernetzung durch das UNESCO-Welterbeprogramm durchaus politisch zu verstehen. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, die CDU-Politikerin Maria Böhmer, formulierte das bei der zentralen Veranstaltung in Völklingen am Beispiel der Ernennung des dortigen Hüttenwerks zum Welterbe so.
Damit ist sie das Erbe der Menschheit. Nicht mehr allein von Völklingen, nicht mehr allein vom Saarland, nicht mehr allein von Deutschland, sondern sie gehört zu dem Erbe der Menschheit. Und das ist ein wichtiges Signal. Denn die Idee, die sich verbindet mit Welterbe, heißt, wir wollen hier eine gelebte Völkerverständigung.
Maria Böhmer heute beim UNESCO-Welterbetag. Für die Gestaltung neuer Fenster für das Welterbe Notre-Dame de Paris haben sich 110 Teams aus Künstlern und Glasmachermeistern beworben. Die Bewerbungsfrist für einen Wettbewerb ist nun beendet. Mit ihm sucht der französische Staat Gestalter für 6 Fenster im südlichen Seitenschiff, die 2019 beim Brand der Kathedrale zerstört worden waren. Zu den Bewerbern gehören die Künstler Daniel Buren, Yan Paiming und Laure Provost, die 2013 den renommierten Turner Nobelpreis gewonnen hat. Im Juli soll eine Shortlist dem Pariser Erzbischof und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgestellt werden. Dann gab es heute noch einen Brand im Israel-Museum, dem größten Museum Israels, in dem unter anderem die Qumran-Rollen, die bis ins dritte vorchristliche Jahrhundert zurückgehen, aufbewahrt werden. Das Feuer betraf ein Dach eines Flügels. Kunstwerke kamen nach Angaben des Museums nicht zu Schaden.
In den Informationen am Abend nach den Nachrichten mehr zum Hochwasser in Süddeutschland und den 40.000 Helfern allein in Bayern. Dann wird sie Petra Enzminger begrüßen. Hier am Mikrofon war Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Abend.